Tipps ist eine Produktion des Freien Radio Göppingen e.V. Wir sind zu empfangen im Landkreis Göppingen auf 89.0, im Kabel auf 99.2 und weltweit im Internet unter radiofips.de. Verantwortlich für den Inhalt der einzelnen Sendungen sind die jeweiligen Redakteure und Moderatoren.
Tipps und das Radio lebt. Autoren schreiben Bücher. Bücher werden gelesen. Autoren lesen ihre Bücher. Auf der Radio Fips Lesebühne. Eine Sendung in Zusammenarbeit mit dem Manuela Kienzel Verlag.
Heute mit Herrn Schönweiler. Es war wie eine Wand. Auswirkung der Reformation im Ottenbacher Tal. Zum Buch. Mit Einführung der Reformation tat sich für die Bewohner ein tiefer Riss auf. Im Zusammenleben innerhalb der dörflichen Nachbarschaft galt über alle Jahrhunderte eine goldene Regel. Das Thema Religion bleibt tabu. Es war eine gläserne Wand, eine unsichtbare Trennwand, welche in allen menschlichen Bereichen durchlässig war, jede Handreichung zuließ, nur in einem Punkt und Lebensbereich die Menschen voneinander trennen. Der Herausgeber Karl Schönweiler, Jahrgang 54, lebt in Ottenbach, Baden-Württemberg. Seit 1981 ist er schriftstellerisch tätig, veröffentlicht Gedichte, Erzählungen und Kurzprosa. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Geschichte des Stauferlandes, insbesondere mit dem Blick auf das Ottenbacher Tal. Er ist engagierter Katholik, Mitglied der Kolping-Familie Ottenbach und als solcher Mitglied der katholisch-evangelischen Gemeinde Eislingen-Ottenbach. Mein Name ist Rüdiger Wolf vom Manuela Kienzel Verlag und ich führe Sie durch die Sendung Lesebühne hier bei Radio Fips. Herr Schönweiler, herzlich willkommen. Wie kam es zu dem Buch?
Hallo Herr Wolf, hallo liebe Hörer. Nun, den Anstoß dazu gab die Ökumene-Gruppe Eislingen-Ottenbach mit der Anfrage, ob ich an einem Vortrag über die Auswirkungen der Reformation im Ottenbacher Tal mitwirken könnte. Das war im Lutherjahr 2017. Dieses Thema hat mich sofort interessiert. Diese seit Jahrhunderten bestehenden Spannungen im Dorf zwischen katholischen und evangelischen Christen, die ich ja selbst noch erlebt hatte, aufzuarbeiten.
Sie bildeten damals also praktisch eine Arbeitsgruppe.
Genau. Von der evangelischen Seite war Pfarrer Frederik Guillet mit dabei und für die historische Archivarbeit war mir der Ottenbacher Ortshistoriker Lothar Holz eine wertvolle Hilfe. Dazu kam noch der Göppinger Stadtarchivar Martin Mundorf.
Sie selbst sind ja engagierter katholischer Christ. Ich darf an dieser Stelle auf das Büchlein unterwegs mit dem Sonnengesang des heiligen Franz von Assisi hinweisen. Und Sie haben mit dem evangelischen Pfarrer Guillet sich auf Spurensuche mittels Zeitzeugen begeben. Also ganz im Sinne der Ökumene. Waren denn diese Differenzen zwischen Katholiken und Protestanten in der Ottenbacher Bevölkerung so krass?
Oh ja. Es gab bis ins 20. Jahrhundert ganz extreme Streitfelder. In den letzten 50 Jahren eher stillschweigende Differenzen. Hier, wie übrigens in vielen der anderen Dörfern ähnlich. Das überwiegend katholische Ottenbach in Verbindung mit dem überwiegend evangelischen Hohenstaufen ist dafür ein geradezu exemplarisches Beispiel.
Und woran lag das?
Ja, um den gravierenden Differenzen zwischen katholischen und evangelischen auf die Spur zu kommen, müssen wir weit zurückgehen, bis zu den Besitzverhältnissen im Ottenbacher Tal im Mittelalter. Nach Ende der Stauferherrschaft entstanden im Ottenbacher Tal teils neue Besitztümer. Jeder dieser Grundbesitzer konnte Ländereien, auch Gehöfte, verleihen. Heute würde man sagen, verpachten.
Die Ländereien gehörten ja damals Herzogen, Grafen oder der Kirche.
Genau, richtig. Im 13. Jahrhundert gab es, nach dem Niedergang der Staufer, im Ottenbacher Tal circa 15 verschiedene Grund- und Lehensherrschaften. Da waren zuerst die Grafen von Rechberg. Diese waren einst Gefolgsleute und Ministerialien bei den Staufern und bauten ihre Burg auf dem Nachbarberg des Hohen Staufens um 1200. Der Großteil der Besitzungen im Odenbacher Tal gehörte den Grafen von Rechberg. Dann zählten zu den Grundherren noch die Grafen von Ramsberg und Staufeneck, der Graf von Degenfeld. Besitzungen gehörten dem Kloster Adelberg sowie dem Kloster Lorch. Zu der Zeit um 1500 bestand das Odenbacher Dörflein aus 11 großen Anwesen. Das war das ganze Dorf. Die Einwohnerzahl belief sich auf ca. 120 Einwohner. 5 Höfe bzw. Anwesen gehörten zum Hohen Rechberg. Ein Anwesen gehörte der örtlichen Pfarrei und ein weiteres Gut im Dorf gehörte der Pfarrei Nenningen. Dann hatten wir 2 Grundbesitze, die gehörten dem Kloster Lorch. Diese wurden schon in staufischer Zeit dem Kloster Lorch zur Gründung gestiftet. Dann bleiben noch 2 weitere Höfe, die gehörten den Rittern von Zillenhardt. Den einen stifteten sie schon um 1370, dem Kloster Adelberg. Den zweiten Hof stiftete ein Wolf von Zillenhardt im 15. Jahrhundert zum Unterhalt des Stiftes unserer lieben Frau zu Oberhofen bei Göppingen.
Also gab es 6 große Anwesen, die sozusagen in kirchlich-katholischem Besitz waren.
Genau, 6 Anwesen in kirchlich-katholischem Besitz. Das war ja noch die rein katholische Zeit im Dorf und im Land. Die anderen 5 Anwesen besaßen die Rechberger.
Als Mitautor des Buches »Es war wie eine Wand« konnten Sie den Göppinger Stadtarchivar Martin Mundorf gewinnen. In einem kurzen informativen Beitrag schildert er die Lage in Württemberg, aber auch die Weltlage zur Zeit Martin Luthers. Sie nennen im Untertitel des Buches das Jahr 1534 als Beginn der Reformation.
Im Dorf Odenbach, ja. Luther wollte mit seinen Thesen von 1517 die katholische Kirche, angeführt durch die Päpste, reformieren, um Missstände, Korruption und so weiter zu beenden. Daraus entwickelte sich die protestantische Kirche. In Württemberg war Herzog Ulrich 1519 nach einer Reihe von Skandalen aus dem Land vertrieben worden. Württemberg war österreichisch, und zwar bis 1534. Da ging der Herzog ein Bündnis mit den protestantischen Fürsten im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation ein. Ja, und nach der siegreichen Schlacht bei Laufen 1534 konnte Herzog Ulrich wieder ins württembergische Land zurückkehren.
Und er begann umgehend die Reformation einzuführen.
So ist es. Zu diesem Zweck berief er die geistlichen Lehrer Ambrosius Blarer, Johannes Brenz und Erhard Schnepf. Die waren mit Luthers Schriften und seinen reformatorischen Gedanken vertraut. Und mit Einführung der Reformation wurde Herzog Ulrich von Württemberg nun zugleich der evangelische Bischof des württembergischen Territoriums. Als Landesfürst und Bischof erklärte er die katholischen Klöster in Württemberg für aufgelöst und nahm sie in seinen Besitz. Dies betraf in unserer Gegend die Klöster Lorch und Adelberg, ebenso das Stift Vauendau, das Oberhofenstift und letztlich auch die Stiftungen der Ritter von Zillenhardt. Nach dem Motto »Wes der Fürst, des der Glaub« sozusagen, wie es allerdings erst später im Augsburger Religionsfrieden ausgehandelt wurde. Der Fürst bestimmt eben die Religion. Und Odenbach war nun plötzlich in der Situation, dass es im Grenzgebiet lag. Mit den lorchischen und den zillenhardtischen Höfen gehörten nun 4 Höfe zu Württemberg. Hohenstaufen war ja bereits württembergisch. In den Jahren ab 1534 wurden alle zu Württemberg gehörenden Lehnsinhaber auf den evangelischen Glauben verpflichtet. So wurde das Odenbacher Tal zusätzlich zu der grundherrlichen Zerschneidung nun auch noch konfessionell getrennt. Dies betraf natürlich auch alle Höfe im Odenbacher Tal. Das heißt, 18 Höfe beanspruchte der württembergische Herzog und 27 Höfe gehörten den katholischen Grundherren.
War diese religiöse Trennung im Leben der Bewohner tatsächlich spürbar?
Nun, das bedeutete, dass im Odenbacher Tal und im Dorf zunächst ein Nebeneinander von katholischen und evangelischen Hofbesitzern entstand. Die Katholischen gehörten zur Grafschaft Rechberg, Nationalität habsburgisch. Die Evangelischen gehörten zu Stuttgart, Nationalität württembergisch. Da in Odenbach die katholischen Rechberger die Mehrheit stellten, gehörten ab sofort die Evangelischen im Odenbacher Tal zur evangelischen Pfarrei Hohenstaufen. Also nicht mehr ins eigene Dorf. Eine Folge davon war, kurioserweise muss man sagen, es gab nun zwei Gemeindeverwaltungen in einem Dörflein. Die eine Gemeindeverwaltung rechtbürgischerseits, die katholischen, die zum Grafen von Rechberg gehörten, zuständig war der Vogt vom Rechberg. Die andere, württembergischerseits, die evangelischen, die zum Herzog von Württemberg gehörten. Zuständig war hier der Kameralamtsherr in Göppingen.
Eine Ländergrenze mitten durchs Dorf. Ehe wir darüber sprechen, erst einmal Musik. Ein Lied aus der CD »Einfach so« von Klaus Wuckelt und Christoph Pesch. Vieni sul mar, ein neapolitanisches Volkslied. Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Karl Schönweiler aus Ottenbach. Und es geht auch um Ottenbach. Das Ottenbacher Dörflein, ein Dorf, das nun nicht nur zu zwei verschiedenen Ländern gehörte, sondern auch durch die Religion geteilt war. Für die evangelischen Ottenbacher änderte sich also grundsätzlich einiges.
Oh ja. Rathaus, Schule, Kirche und Friedhof war von nun an für diese evangelischen Ottenbacher in Hohenstaufen. Ja, nahezu das gesamte religiöse Leben der evangelischen Dorfbewohner, wie Messe, Taufe, Konfirmation, Hochzeit und Beerdigung, fand nicht mehr im eigenen Dorf statt. Dann, klar, eine Heirat mit Katholischen kam für die Evangelischen nicht in Frage. Katholische Bräuche und Feiertage fielen weg, beispielsweise Fronleichnam aller Heiligen, dieser Bittgang, den die Katholischen machen. Neu war der Totengedenktag, wichtig war für Luther der Buß- und Bettag. Dann Luther schaffte den Missbrauch der bezahlten Ablassbriefe sowie die Messintentionen für Verstorbene ab. Der Besuch des Gottesdienstes wurde vorgeschrieben, ebenso regelmäßige Bibelstunden. Der Papst als alleiniges Oberhaupt der Christenheit wurde von Luther nicht anerkannt. Stattdessen gab es nun die Landesbischöfe. Dann noch eine Kuriosität, dann gab es viele Jahre lang zweierlei Kalenderdaten. Denn 1583 wurde von der katholischen Kirche der gregorianische Kalender eingeführt. Die Evangelischen nahmen jedoch diese Zeitkorrektur bis 1776 nicht an. Das heißt, es gab beinahe 200 Jahre lang im Dorf unterschiedliche Weihnachten, Ostertage und Pfingsten. Und ganz besonders traf es die evangelischen Schulkinder in Ottenbach. Die mussten nun täglich teils über eine Stunde Schulwegstrecke nach Hohenstaufen bewältigen. Noch 1928 mussten Kinder winters in der Dunkelheit durch Wald und Flur im hohen Schnee teils von Großeltern begleitet, den Berg hoch. Und manche Ottenbacher Schulkinder begegneten auf dem Weg nach Hohenstaufen dem Sohn des Polizeidieners von Hohenstaufen, der, weil er katholisch war, nach Ottenbach in die Schule gehen musste.
Für die katholischen Ottenbacher blieb da soweit alles beim Alten.
Nun, es entstand die kuriose Situation, dass der Nachbar nun nicht mehr in die bisher gemeinsame Kirche im Dorf zur Messe ging, mitsamt seinem ganzen Gefolge, ob Frau, Kinder, Knechte oder Mägde. Also das an sich schon extrem befremdend. Dann Nachbarstreitigkeiten, besonders um Flurgrenzen und Ähnliches, bekamen durch die Besitzverhältnisse eine ganz andere Dimension. Man war also nicht nur im religiösen Leben voneinander getrennt, sondern der angrenzende Nachbar, das war de facto Ausland. Und bei der Feindseligkeit zwischen den Konfessionen gingen da schmerzliche Risse durch die Bevölkerung des Tales, sogar durch die einzelnen Familien.
Sie haben dazu eine kleine Szene entworfen, die Sie uns vortragen können?
Ja, das ist so ein erdachtes Beispiel. Nehmen wir an, der Sohn Hans des Karleshofbauern heiratet 1533 eine Tochter vom lorchischen Braun-Lenzinshof. Dort gab es keinen männlichen Erben. Hans zog also hinauf ins Oberdorf, die beiden gründeten eine Familie. Ein Jahr später, 1534, befahl der württembergische Landesherr, dass Braun-Lenzins Leute jetzt evangelisch seien. Die Eltern des jungen Bauern waren und blieben katholisch, auch die Geschwister und Großeltern. Sie gingen in Ottenbach zur Kirche. Der Sohn musste jetzt mit seiner Familie nach Hohenstaufen. Ein Jahr später wurde ein Kind geboren, ein Sohn. Der Vater stolz, die Großväter stolz, der Stammhalter. Nun musste das Kind getauft werden, natürlich evangelisch. Der katholische Großvater ist außer sich, schimpft auf den Württemberger, streitet mit seinem Sohn. Der Sohn sagt bei der Taufe zum Vater, du hängst zu sehr am alten Zopf, ist auch nicht alles schlecht, was der Luther sagt. Bei euch braucht der Papst mal wieder Geld, dann müsst ihr zahlen. Der Großvater schreit, ja glaubst du, euch geht's besser, ihr zahlt doch auch haufenweise an die Württemberger.
Also praktisch der Religionsstreit in der guten Stube.
In der guten Stube, ja. Besonders schwerwiegend war der Umstand, dass die Untertanen zu Kriegsdiensten ihrer jeweiligen Herrschaft verpflichtet waren. Das bedeutete, dass sich Männer, Nachbarn, im jeweiligen Kriegsheer gegenüberstehen konnten. So bei der Schlacht bei Nördlingen am 6. September 1634. Da bereiteten die Kaiserlichen, also auch die Rechtbürger, den Schweden eine schwere Niederlage. Zwei Drittel der 6000 Mann starken württembergischen Landmiliz, welche ja die Schweden unterstützt hatte, fiel in dieser Schlacht. Ob man nun wollte oder nicht, mit Einführung der Reformation tat sich für die Bewohner ein tiefer Riss auf. Die Katholischen waren in Ottenbach in der Mehrheit. Und für diese katholische Mehrheit gab es plötzlich ein Feindbild, die Protestanten. Umgekehrt baute sich dieses Feindbild in überwiegend evangelischen Orten gegenüber den Katholiken auf. Gerade hier im Stauferland, im damaligen Grenzgebiet der Machtverhältnisse, gab es häufig solch konfessionelle Wirrnisse. In Eislingen war die Situation damals etwas anders. Die Landesgrenze war die Vils. Und südlich der Vils, das war hauptsächlich württembergisch, Klein-Eislingen, also protestantisch. Nördlich der Vils, Groß-Eislingen, war habsburgisch-katholisch. Natürlich gab es in Nord einige Protestanten und in Süd einige Katholische, die jeweils über die Grenze, sprich über den Fluss, in Kirche, Rathaus und Schule mussten und somit dieselben Probleme wie im Ottenbacher Beispiel hatten.
Nun bleibt allerdings dieser Status wohl nicht ganz so endgültig bestehen.
Nein, nicht so ganz. Im Laufe der Jahrhunderte ging es immer wieder mal hin und her. Immer schon wollte der württembergische Herzog die Rechtbürger zurückdrängen, um an deren Besitzungen zu kommen. Da fand sich folgender Anlass. Gibt's ein Protokoll? Bei einem Streit am 17. Februar 1554 in einem Großeislinger Wirtshaus wurden zwei württembergische Untertanen erstochen. Und bei der Messerstecherei war Graf Ulrich III. Von Rechberg selbst dabei. 10 Tage später, am 27. Februar, wurde Schloss Hohenrechberg vom Württemberger besetzt. Einen Tag später befand sich die gesamte Herrschaft Hohenrechberg unter württembergischer Kontrolle. Die Bewohner mussten den Eid auf Württemberg leisten. Das ging allerdings nur ein paar Monate, dann wurde das wieder rückgängig gemacht. Die katholischen Ottenbacher mussten allerdings trotzdem von 1577 bis 1587 alle evangelisch werden, weil ein rechtbürgischer Graf ein Lutheraner war. 10 Jahre, dann wieder alles rückgängig. 1637 dann wurden Göppingen und das Ämtlein Hohenstaufen plötzlich habsburgisch-österreichisch. Und zwar, weil sie vor Jahren der Herzog als Pfand dem österreichischen Kaiserhaus verschrieben hatte, dieses aber nicht mehr auslösen konnte. Die österreichische Herrschaft machte sich unverzüglich daran, wieder den katholischen Glauben einzuführen, sodass die Pfarrei Hohenstaufen und damit auch die seit 100 Jahren Württemberg zugehörigen evangelischen Hofbauern von einem Tag auf den anderen wieder katholisch werden mussten. Dies betraf übrigens auch das Wäscherschloss und Wäschenbeuren.
Ehe wir weiter über diese ganzen Spannungen zwischen Katholiken und Protestanten sprechen, hören wir nochmal Musik. Leichtes Gepäck, Text von Georg Herwegh von 1840, gespielt und gesungen von dem Hohenstaufener Thomas Fritz, der ja schon viele Jahre hier lebt. Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Karl Schönweiler. Es war wie eine Wand. Auswirkungen der Reformation im Ottenbacher Tal. Diese Spannungen zwischen Katholiken und Protestanten entluden sich also zum einen auf politischer Ebene, zum anderen aber auch auf menschlicher Ebene. Gibt es denn dazu noch ein weiteres dokumentiertes Beispiel?
Ja, gibt's einiges. Aus den Ottenbacher Kirchenkonventsprotokollen wissen wir zum Beispiel von einer Verhandlung aus dem Jahre 1842, verhandelt im katholischen Pfarramt Ottenbach. So steht im Protokoll: Der katholische Lammwirt Matthias Bader von Hohenstaufen ist vorgeladen und erschienen. Frage: Haben Sie über die österliche Zeit gebeichtet und kommuniziert, wie es einem katholischen Christen seine Kirche gebiert? Antwort: Ja, in Gmünd. Frage: Wissen Sie nicht, dass man das heilige Sakrament des Altars in der Pfarrkirche empfangen soll? Antwort: Ich habe gemeint, das sei gleich. Frage: Wo ist der Kommunionzettel als Beweis? Antwort: Den werde ich zu Hause haben. Frage: Man sagte, Sie seien in Hohenstaufen mit den Protestanten zur Kommunion gegangen. Antwort: Das würde niemand mit Grund sagen können. Frage: Wie wollen Sie aber diese Sage zur Beruhigung der Gemeinde und zur Rettung Ihrer eigenen Katholikenlehre widerlegen? Antwort: Wenn es zur Beruhigung für Sie und die Gemeinde und zu meiner eigenen Ehren- und Glaubensrettung dient, so will ich innerhalb 14 Tagen beichten und in der Pfarrkirche das heilige Sakrament des Altars empfangen. Dann gibt es noch eine abschließende Ermahnung. Sie werden sich auch entschließen, zu Offenbarung der katholischen Verbindung mit der Kirche Ottenbach öfters die Heilige Messe nach dem Kirchengebote hier zu besuchen, wenn es an jedem Sonn- und Feiertag nicht möglich ist. Antwort ja. Da muss ich dazu sagen, Kommunionszettel, wo ist der Kommunionszettel als Beweis? Das erinnert mich so an meine Kindheit, an den Beichtzettel, den wir damals als Buben zumindest dabei hatten. Und da hatten wir ja sozusagen unsere Standardmissetaten mal notiert, damit wir mal wenigstens ein bisschen was hatten. Das nur zwischen rein. Ein anderes Protokoll aus dem Jahre 1664 besagt, dass nach uraltem und unvordenklichem Brauch der katholische Pfarrer von Ottenbach mit seinen Pfarrkindern in der Wallfahrtswoche im September mit Kreuz und Fahnen zum Hohen Rechberg pilgerte. Ich zitiere aus diesem Protokoll, also 1664. Dabei ist ihm von einem württembergischen Dorfschultheißen von Hohenstaufen mit bei sich habenden Musketieren fürgewartet worden, bei dessen Zusammengelangung alsobalden angetastet und ihm, Pfarrer, vermeldet worden, dass er hierbei ein fürstlich-württembergischer Gefangener sein solle. Als der sich nun daraufhin nicht gleich gütlich akkommodiert, also geeinigt hat, wurde er mit Kreuz und Fahnen mit nicht geringem Respekt nach Göppingen abgeführt. Allda wurde ihm von dem württembergischen Beamten ein Verweis gegeben und bedeutet, dass nun Hinführo nicht mehr geduldet werde, mit Kreuz und fliegenden Fahnen über das württembergische Territorium zu gehen. Dahero er, Pfarrer, diesmal seines Weges gehen könne. Kreuz und Fahnen aber so lange da verblieben, bis alle aufgelaufenen Unkosten abgestattet werden. Da müsste es wahrscheinlich heute noch sein. Es klingt natürlich eher amüsant, war damals allerdings höchst brisant. Bezüglich solcher Streitfälle findet sich eine Reihe von teils kuriosen Vorfällen, die verhandelt wurden. Was die Wallfahrtskonflikte betrifft, die gab es selbst 300 Jahre später noch. Um 1964 mussten die katholischen Ottenbacher, die Rechberg-Wallfahrer, auf demselben evangelischen Gebiet, nämlich bei den Jackenhöfen, ihre Fahnen einrollen und unter den Arm nehmen.